NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
19. November 1703. Der Todestag des Mannes mit der eisernen Maske.
Sein Haar ist schwarz und gekräuselt, ohne eine einzige helle Strähne.
Seine Haut ist dunkel.
Er zupft sich den Bart mit einer Pinzette.
Die eiserne Maske ist ein Unschuldiger, aber ein Zeuge. Ein lästiger Zeuge, weil er gesehen hat, was wirklich passiert ist.
Ich habe etwas Außerordentliches erfahren. Es gab da einen Mann, der viele Jahre in der Bastille eingekerkert war und der maskiert gestorben ist.
Schreibt Lieselotte von der Pfalz an ihre Tante im Jahr 1711. Die Schwägerin Ludwigs des 14. ist am französischen Hof als Plaudertasche bekannt.
An seiner Seite hatte er zwei Musketiere, die ihn töten sollten, falls er seine Maske abgesetzt hätte. Er hat mit der Maske gegessen und geschlafen.
Die redselige Lieselotte ist eine der ersten, die öffentlich von dem Mann mit der eisernen Maske erzählt. Denn der mysteriöse Gefangene König Ludwigs ist eine geheime Staatsangelegenheit.
Was wissen wir über die eiserne Maske? Einiges ist belegt, zum Beispiel sein Tod im November 1703. Er starb nach 34 Jahren im Gefängnis, das ist sicher. Er wurde 1669 gefangen genommen und blieb bis zu seinem Tod eingekerkert, also zur Zeit Ludwig des 14.
Als Madame das Geheimnis lüftet, ist der Mann mit der eisernen Maske schon fast 8 Jahre tot. Sofort verbreiten sich wilde Gerüchte. War er etwa ein Halbbruder des Königs, wie später Voltaire behauptet? Oder sogar der Zwillingsbruder des Sonnenkönigs, wie im Roman von Alexandre Dumas? Alles Unsinn, sagt Historiker Michel Verger-Franceschi. Er hat jahrzehntelang alle verfügbaren Quellen ausgewertet und Indiz für Indiz wie bei einer kriminalistischen Recherche zusammengetragen.
Die eiserne Maske, das ist eine Geschichte, die viel mit dem Meer zu tun hat. Im Jahr 1669 verschwindet eine große Persönlichkeit in Frankreich auf einmal spurlos. Und zwar der Herzog von Beaufort, Großmeister und Generalintendant der französischen Marine. Heute würde man sagen, der Marineminister.
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit, aber nicht ganz auf der Linie des Königs. Beaufort ist der Enkel von Heinrich IV. Und damit der Cousin von Ludwig. Gleichzeitig ist er auch der Cousin des englischen Königs, Karls II.
Dieser Herzog von Beaufort war ein aufsässiger Geist, sehr lebhaft, sehr neugierig. Bis heute ist er der einzige Bourbone in der Geschichte der Kapetinger, dessen Körper nie wiedergefunden wurde. Man weiß nicht, was mit ihm geschehen ist. Er verschwindet im Juni 1669 in einem Seekrieg, der zur Feldschlacht geworden war, weil er auf der venezianischen Insel Candia, dem heutigen Kreta, an Land ging. Und da verschwindet er dann spurlos. Und die eiserne Maske erscheint dann am 19. August 1669, genau 2 Monate nach dem Verschwinden Beauforts.
Kerkermeister Saint-Mars nannte ihn mein Prinz.
Er war mittelgroß.
Er verstand kein Italienisch.
Frankreich unterstützt im Sommer 1669 die Seemacht Venedig im Kampf um die Insel Kreta gegen die Türken. Zähneknirschend. Denn Ludwig XIV. Hat ganz andere Allianzen im Sinn. Wer ihn stören könnte, ist der Herzog von Beaufort, der Kommandeur seiner Marine, ein Ultrakatholik.
Ich reise ab, Madame, mit der ganzen Freude der Welt, um mich der Religion hinzugeben, im Dienste meines Königs.
Frankreich spielte nach der Kapitulation von Franz I. 1538, wenn Sie diesen Vergleich akzeptieren, die Rolle eines Schinkens in einem Sandwich. Die beiden Seiten des Sandwich, das waren die Habsburger mit dem Kaiser in Wien und die Habsburger mit ihrem König in Madrid. Das waren die beiden Brotscheiben und Frankreich lag genau mittendrin.
Ludwig sucht Verbündete im Kampf gegen die ihm verhassten Habsburger. Das Verschwinden des Herzogs von Beaufort kommt ihm da sehr gelegen. Der König beordert seine Truppen danach sofort zurück nach Toulon.
Es ging um den geheimen Vertrag von Dover 1670, mit dem sich England und Frankreich verbünden wollten. Aber England war alles andere als katholisch, sondern seit Elisabeth I. anglikanisch. Und deshalb war der Herzog von Beaufort an der Spitze der französischen Marine sehr hinderlich. Die englischen Offiziere hätten niemals eine Allianz mit der französischen Marine akzeptiert, wenn sie unter dem Kommando eines Ultrakatholiken gestanden hätten. Und da Ludwig XIV. Und Karl II. Unbedingt diesen Vertrag schließen wollten, waren sie sehr zufrieden, als der Herzog von Beaufort plötzlich verschwand.
Merkwürdige Dinge geschehen im Juni 1669 auf dem Kriegsschiff des Herzogs von Beaufort. Mit an Bord sind auch seine Geliebte Louise de Kerouaille und seine beiden Adjutanten de Lafayette und Sébastien Kerouaille, der Bruder von Louise. Auch ein Page des Herzogs gehört zur Besatzung.
Bis heute weiß niemand, was wirklich geschehen ist.
Fest steht, der Herzog von Beaufort verlässt am Morgen des 25. Juni 1669 sein Schiff, um an Land gegen die Türken zu kämpfen. Am Abend zuvor hatte ihn seine Mätresse gewarnt, es sei ein Komplott im Gange, er solle von seinen Adjutanten ermordet werden. Deshalb beschließt Beaufort, alleine in Kreta von Bord zu gehen und verschwindet. Für immer.
Und sehr seltsam ist auch, dass sowohl Sébastien de Kerouaille, also einer seiner Adjutanten, als auch sein Privatsekretär Trubert nicht wieder lebend in Toulon ankommen. Beide sterben auf der Rückfahrt an Bord der Monarch.
Nur Louise kehrt wohlbehalten zurück. Sie macht eine steile Karriere und wird Hofdame von Henrietta, der Schwägerin des Sonnenkönigs.
Und beide reisen dann in geheimer Mission nach London, wo Karl II. Das Bündnis mit Frankreich unterschreibt. Aber auch Henrietta stirbt dann kurze Zeit später unter sehr merkwürdigen Umständen. Einzige Überlebende, wenn man so will, ist Louise de Kerouaille.
Sie steigt auf zur Mätresse des englischen Königs Karls II. Böse Zungen behaupten, sie sei die Spionin Ludwigs in London gewesen.
Aber es ist étonnant de voir la cour.
Es ist schon erstaunlich, wie sich der französische Hof gegenüber Louise de Kerouaille verhielt. Sie war anfangs nur eine einfache Landadelige. Man gewährte ihr später aber eine großzügige Apanage bis zu ihrem Tod. Sie starb 1734 mit 84 Jahren. Sie war ein bisschen die Mata Hari des 17. Jahrhunderts. Sie hat eine wirklich bemerkenswerte Rolle bei all dem gespielt.
Wenn Sie wüssten, was mich die Türken gekostet haben.
Juli 1669. Kriegsminister Louvois kündigt dem Kerkermeister von der Festung Pignerol einen besonderen Gefangenen an.
Monsieur de Saint-Mars, der König hat mir befohlen, dafür zu sorgen, dass ein gewisser Eustache d'Auger nach Pignerol gebracht wird. Besonders wichtig ist, dass er unter größter Bewachung steht und dass er nichts über sich erzählt. Und sorgen Sie dafür, dass die Mauern seiner Zelle so dick sind, dass die Wachen ihn nicht hören können.
Eustache d'Auger, ein Pseudonym. Über die wahre Identität des Gefangenen ist nichts bekannt.
Er ist nur ein Diener,
schreibt der Kriegsminister. Michel Verger-Franceschi ist sich sicher, das Rätsel des Mannes mit der eisernen Maske nun gelöst zu haben. Für ihn ist der geheimnisvolle Gefangene ein Page des Herzogs von Beaufort. Ein dunkelhäutiger Muslim namens Giaffar, den Beaufort bei seinen Kriegszügen an der nordafrikanischen Küste mit an Bord nimmt.
Ein kleiner Page, ziemlich jung, vielleicht 11 oder 12 Jahre alt, der etwas gesehen hat.
Was genau er gesehen hat, das weiß auch der Historiker nicht. Die Mörder des Herzogs, den Mord mit eigenen Augen oder wie der Herzog von Türken verschleppt wurde, die dafür von Louise de Kerouaille im Auftrag des Königs Geld bekommen haben. Gefängnisdirektor Saint-Mars jedenfalls bekommt eindeutige Order.
Sie selbst kümmern sich persönlich um den Gefangenen, mindestens einmal täglich. Und verschließen Sie Ihre Ohren vor dem, was er erzählen könnte. Wir werden ihn töten, falls Sie jemals etwas über ihn erzählen sollten.
Im Im August 1669 wird Eustache Daugé, der mysteriöse Gefangene, an Land gebracht. Er wird in Pignerol im Piemont eingekerkert, das damals zu Frankreich gehört. Von einer eisernen Maske ist noch nicht die Rede.
Er war in einem sehr schlechten Zustand, dieses Kind von 11, 12 Jahren. Er wurde von 4 Soldaten in das Fort von Pignerol gebracht. Von nur 4 Soldaten. Daran kann man sehen, dass es keine besonders wichtige Person war. Denken Sie nur an Nicolas Fouquet, den in Ungnade gefallenen Finanzminister Ludwig XIV. Er kam Weihnachten 1664 nach Pignerol und wurde von 100 Musketieren eskortiert.
Michel Vergy-Franceschi glaubt, dass die eiserne Maske nur angefertigt wurde, weil der junge Diener in einem bemitleidenswerten Zustand war. Das Gesicht zerschlagen, der Unterkiefer gebrochen, der Körper übersät mit Blutergüssen.
Man hat ihm eine eiserne Maske angepasst, damit er mit dem gebrochenen Unterkiefer überhaupt kauen und essen konnte.
Später soll er keine eiserne Maske mehr getragen haben, nur eine Haube aus Samt, um sein Aussehen zu verhüllen.
Dann hat man ihn in das Gefängnis nach Exil gebracht. Und Saint-Mars sagte diesen bemerkenswerten Satz.
Ich fahre mit meinen beiden Amseln nach Exil.
Die eine, das ist La Rivière, der Page von Ex-Finanzminister Fouquet. Ein dunkelhäutiger Junge aus Dahomey, dem heutigen Benin. Die andere Amsel, das ist eben jener mysteriöse Eustache Daugé.
Donc si un des deux mères les noirs, l'autre aussi.
Und daraus habe ich dann geschlossen, wenn der eine Page eine dunkle Hautfarbe hat, dann muss der andere auch dunkelhäutig sein.
Als Eustache eines Tages krank wird, fragt Kerkermeister Saint-Mars offiziell beim Kriegsminister an, ob er ihn zur Ader lassen dürfe. Das ist seinerzeit eine übliche Behandlung.
Wenn es sich um einen Christen gehandelt hätte, hätte er diese Frage nie gestellt. Denn einen Muslim können sie nicht zur Ader lassen. Nach ihrem Glauben ist die Seele im Blut. Und er hätte durch einen Aderlass seine Seele verloren. Und dann gibt es noch ein weiteres Indiz. Es gab einen Protestanten, der den Gefangenen zufällig in einem Lazarettzimmer des Gefängnisses gesehen hat. Und was ihm auffiel, waren dessen Haare. Er beschreibt sie als
gekräuselt und schwarz, ohne eine einzige helle Strähne. Und seine Haut war dunkel.
In den 34 Jahren seiner Kerkerhaft wird der Mann mit der eisernen Maske mehrfach verlegt. Immer an seiner Seite Kerkermeister Saint-Mars. Von Pignerol geht es nach Exil, dann auf die Insel Sainte-Marguerite. Seine letzten Lebensjahre verbringt der geheimnisvolle Gefangene in der Pariser Bastille, dem berühmtesten Kerker Frankreichs. Als der Mann mit der eisernen Maske im Herbst 1703 stirbt, bestattet man ihn auf dem Friedhof der Kirche Saint-Paul-des-Champs.
Er war etwa 45 Jahre alt.
Er soll homosexuell gewesen sein.
Er wurde gezwungen, immer mit einer eisernen Maske zu erscheinen.
Als er starb, beerdigte man ihn unter dem Namen Marchioli.
Ich glaube, Ludwig XIV. Hat sich nicht getraut, einen kleinen Jungen einfach töten zu lassen, der nur ein Zeuge war. In den Archiven steht immer, dass er nichts getan hat, aber dass man ihn geheim halten musste für das, was er gesehen hat. Niemals für das, was er getan hat.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an den Mann mit der eisernen Maske, der am 19. November 1703 gestorben ist. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.